بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا بالقبول. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وعتقا لرقابنا من النيران. اللهم اجعله زيادة في حسناتنا ورفعا في درجاتنا. اللهم اجعله تفريجا على أمة نبينا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر أمرنا واغفر ذنوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. لكم آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب المبارك الموسوم بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 34. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلوك بيض الله إن هذا بنت دم الأبامة دم بمهارتي من فين زين ذلك إذن بذلك من بفيت محمد صلى الله عليه وسلم فين زين ذلك إن أفضل كفيات من دين الفوج لا يتنفذ السنين ستاك Die Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder und wir sind immer noch bei der Erläuterung des Buches Die drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. So sind wir angekommen beim 34. Treffen und zu Anfang des Vortrages begrüße ich einen jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna naqif bayna yaday al-asl al-thani من هذه الثلاثة أصول، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وعلمنا أن للدين مراتبا، هذه المراتب هي ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وهذا ما سأل عنه جبريل عليه السلام النبي الأمين حتى يعلم جبريل أمة النبي مراتب هذا الدين. فسأل النبي عن الإسلام فأجاب بأركانه، سأل النبي عن الإيمان فأجاب بأركانه، سأله عن الإحسان فبين أنه يدور بين أمرين: أن تعبد ربك بين المشاهدة أو المراقبة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، هذه منزلة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه منزلة المراقبة. تكلمنا عن المرتبة الأولى من مراتب الدين وهي مرتبة الإسلام، وبينا الأركان الخمسة، ثم بدأنا مع المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. فتكلمنا عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، ثم انتهى بنا الحديث إلى الركن الثالث وما زلنا بين يديه، وهو ركن الإيمان بالقدر خيره وشره. عرفنا في الماضي المقصود بكلمة القضاء والمقصود بكلمة القدر لغة وشرعا وأقوال العلماء في التفرقة بينهما من حيث المعنى اللغوي، وبعضهم من يرى أنهما بمعنى واحد، وذكرنا هذا تفصيلا. ثم بدأنا الوقوف مع أركان الإيمان بالقضاء والقدر أو مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وعلمنا أنها أربعة أركان: أن تؤمن بعلم الله المحيط، وأن تؤمن بالكتابة، وأن تؤمن بقدرة الله النافذة ومشيئته الشاملة، أن تؤمن بأن الله تعالى خلق العباد وأفعالهم. هذه أركان أربعة للإيمان بالقضاء والقدر. فتكلمنا عن أول ركن تفصيلا وإجمالا، ووضعنا بعض المسلمات التي تريح النفس وتطمئنها فيما يتعلق بقضية الإيمان بالقضاء والقدر. ووصلنا إلى الركن الثاني وهو ركن الكتابة. وكما عودناكم قبل البداء في درس اللقاء أن نستمع من يذكر بالجزء الماضي من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية، فمن؟
Grundlagen, die erläutern, und zwar die Religion des Islam zu kennen mit den dazugehörigen Beweisen. Wir haben in der Vergangenheit erläutert, dass die Religion auf drei Rangstufen basiert. Das ist einmal Islam, die zweite Rangstufe ist Iman, der sogenannte Glaube, und drittens Al-Ihsan. Basierend auf dem Hadith von Jibril a.s., nachdem er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Gemeinschaft gekommen ist und nach dem Islam gefragt hat, nach dem Iman gefragt hat und nach dem Ihsan gefragt hat. Ebenfalls haben wir erläutert, dass Ihsan in die zwei wichtige Aspekte beinhaltet. Einmal, dass man Allah subhanahu wa ta'ala so anbetet, als würde man ihn sehen. Und wenn man ihn nie sieht, so sollte man sich verinnerlichen, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala gesehen wird. Jedoch sind wir beim letzten Mal stehen geblieben bei der sechsten Stufe, bei der sechsten Säule von den Säulen des Glaubens. Wir haben erwähnt, dass diese darauf basieren, der Glaube an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Propheten, an den jüngsten Tag, also an den Tag des Gerichts, und der Glaube an die Vorherbestimmung, sei es im Guten oder im Bösen. Danach haben wir erläutert, dass diese sechste Säule, yani der Glaube an die Vorherbestimmung, sei es im Guten oder im Bösen, sich wiederum unterteilen lässt in vier Stufen. So haben wir in den vergangenen Unterrichten die erste Stufe yani bearbeitet, und zwar ist dies das Umfang, der Glaube an das umfangreiche Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben verschiedene Punkte erwähnt und erläutert, die den Nefs eine bestimmte Ruhe finden lassen. Und zwar, wenn man sich yani beinhaltet oder wenn man sich vor Augen hält, wie dieser Glaube an den an die Vorherbestimmung aufgebaut ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala das umfangreiche Wissen hat. Heute machen wir weiter, inshallah, mit diesen vier Stufen, indem wir sie Stück für Stück weiter bearbeiten, inshallah. Jedoch so, wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, liebe Geschwister, dass ein Bruder das Ganze wiedergibt auf deutscher Sprache und ein Bruder das Ganze wiedergibt auf arabischer Sprache. Wer gibt es auf deutscher Sprache, inshallah, weiter? Oder wer trägt es?
Arkanuhu sittatun.
Ja, nee, der Hadith, den wir schon beim, schon immer mit uns sind.
Akbar? Arabisch? Ja. Okay.
وأركانه ستة كما في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان ستة قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرة الآية 77 بعد 100. ودليل القدر قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر الآية 49.
أحسنت، بارك الله فيك. دويتش؟ أوكي، أقبل، أوكي.
resided upon them next. These hadiths all come from Allah and Allah and the angel and the preacher and the angel and the preacher and the prophet and the minister of God and der Glaube and die Wahrherstellung. Der Beweis für diese Aussage ist die Aussage des Erhabenen. Die Aussage des Erhabenen: Güte besteht nicht darin, dass ihr euer Angesicht Richtung Osten oder Westen wendet. Vielmehr besteht Güte darin, dass man an Allah und den jüngsten Tag glaubt und dass man an Allah und den jüngsten Tag glaubt, an die Engel, an die Bücher und den Propheten.
Die Propheten.
Das ist die Sura Baqarah, Vers 177. Und der Beweis für die Vorherbestimmung ist die Aussage des Erhabenen. Wahrlich, wir haben alles in bestimmtem Maße erschaffen. Sura Qamar, Vers 149.
Akbar, mein Bruder. Sehr gut. Barakallahu fiik. تعالوا بنا إخوة الإيمان الإسلام نتعرف على الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر وهو الإيمان بالكتابة. الإيمان بالكتابة، ما المقصود لهذا الركن من أركان الإيمان بالقدر؟ معنى الإيمان بالكتابة أن تؤمن أيها الموحد المسلم بأن الله جل جلاله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، أن تؤمن أن الله جل جلاله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى قيام الساعة، وعلمنا أن علم الله محيط يعلم بخلقه جميعا جملة وتفصيلا. طيب، الدليل على هذا الركن من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي في سورة الأنعام الآية 38، قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذه الآية تتعلق باللوح المحفوظ. باللوح المحفوظ، ولذلك أخطأ من فسرها على أنها القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الأشياء، مقادير جميع الخلائق إلى قيام الساعة سبحانه جل جلاله. أيضا من الأدلة ما جاء في سورة يونس الآية 61، قال الله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، اللوح المحفوظ. أيضا في سورة الحج آية 70، قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك على الله يسير. هذه ثلاث آيات تدل على هذا الركن من أركان الإيمان بالقدر، ألا وهو ركن الكتاب. فالله جل جلاله قبل أن يخلق خلقه، أول ما خلق خلق القلم كما جاء في النصوص، فقال له اكتب. قال: أي ربي ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، فما من كبيرة ولا صغيرة إلا دونت في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. ومن السنة الصحيحة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة. المخصرة يعني عود أو عصا صغيرة، عود من خشب أو عصا، ومعه مخصرة فنكس وجعل ينقط بمخصرته. نكس أي أترك النبي هكذا لعظم المقام، إنه القبر، وما أدراكم من القبر، أول منزل من منازل الآخرة. أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، اللهم آمين. فنكس وجعل ينقط بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ يعني مدام الله جل جلاله سبق علمه وكتب مقاعدنا إما من جنة أو إما من نار، طب ليه أنا أعمل؟ إذا كنت أنا كتبت عند ربي من أهل الجنة، فمش محتاج أن أنا أعمل، مش محتاج أن أنا أصوم ولا أصلي ولا أزكي ولا أجاهد ولا أحج، مدام الأمر فرغ منه. أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في رواية أن عمر قال: إذا نجتهد. الله أكبر. وهذا ما نود أن يصل إلى الأذهان. القدر، وأذكركم مرة ثانية بإجابة علي بن أبي طالب على السائل عن القدر: يا أمير المؤمنين، حدثني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا تسلكه. فأعاد السائل مسألته، قال له علي: بحر هائج فلا تلجه. فأعاد السائل المسألة، قال: سر الله فلا تفتش. هكذا يعلمنا الأدب. لماذا؟ لأن القدر من الغيب، والغيب لا تدركه العقول. يكفيك أن تعلم أن الله عليم، وأن الله حكيم، وأن الله عدل. والعليم علمه محيط بك جملة وتفصيلا، وإن قدر شيئا قدره بعلمه وبعدله وبحكمته، وبين لك أنه لا يظلم عباده شيئا. إذن فلتطمئن نفسك لقضائه، ولتطمئن نفسك لقدره. لماذا تفتش؟ أنا مؤمن أن كل ما يقدره الله علي فيه خير لي، لأنه العليم، لأنه الحكيم، لأنه العدل. خلاص، لذا تطمئن النفس. ده وده معنى العقيدة يا جماعة. يعني عقيدة يعني إيمان صادق. أنا مش محتاج أختبر الرب جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنا أعلم أن ربي عليم، أعلم أن ربي حكيم، كل شيء في الكون بحكمة، سواء علمت أنا أم جهلت. وأنا من خير أمة أخرجت للناس، صفتها سمعنا وأطعنا، فلماذا أفتش فيما لا مجال العقل في إدراكه؟ علي أن أسلم لربي جل جلاله وأرضى بقضائه وقدره. لذا كان سلف الأمة يقول أحدهم سعادتي مع مواقع القدر، أن ربنا قدره وده سعادتي، كل شيء فيه خير، علمت أنت أم جهلت، ما دام الذي قدر هو الله. إذا نجتهد، فالذي خلقك وكتب مقعدك من جنة أو نار ربط هذا لك بأسباب، أسباب طريق الجنة ها هو، طريق النار ها هو، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، أرسل رسله وأنزل كتبه وأمرك بالطاعة وحثك عليه ورغبك فيه ومنحك فطرة سليمة وعقلا متدبرا، ما الذي منعك من العمل؟ هو ده السؤال. هل أجبرك على أن تعصى؟ الإجابة لا. الذي يذهب ليزني بامرأة في الحرام، هل أرسل الله ملكا قيده وحمله وذهب به إلى الحرام؟ أخبروني. طيب، أنتم جئتم من المسجد لسماع العلم، هل جاء ملك وقيدك من بيتك وربطك وجاء لك قصرا من المسجد؟ أبدا. وإذا عندما جاء السارق اللص يحتج بالقدر على معصيته أمام عمر الفاروق، قال أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله، فقال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله. الذي قدر عليك السرقة في زعمك هو الذي قدر أن من سرق تقطع يده، فلماذا أخذت بهذه وتركت تلك؟ هذه القضية. مش أنت تعلم أن حد السارق قطع اليد؟ نعم. طيب لماذا سرقت؟ فالذي قدر عليك السرقة قدر أن تقطع يد السارق. خذ بالإثنين أيها الذكي المتذاكي، عايز يخلص له القضية، أنا قضية مش محتاجة فلسفة. نعم الله خلق والعبد سرق، ربنا ما أمركش أنك تسرق، بل بالعكس حذرك من السرقة وبين لك من كبائر الذنوب وحد لها حدا في كتابه وفي سنة نبيه، تيجي تقول لي ربنا اللي قدر عليها السرقة، تحتج بالقدر بالمعصية على القدر؟ نقول لك لا، احنا ممكن نحتج بالمصيبة مش بالمعصية. يعني ايه بقى نحتج بالمصيبة لا بالمعصية؟ ما انا قلت لك اذكر ما مضى في اثناء دراستنا للعقيدة الواسطية، ولسه في الدرس 64 مغلق حتى الان، قلت لك في حديث ادم وموسى عليهما السلام كما أخبر النبي وهو في الصحيح، قال موسى بن عمران لأبيه آدم أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك ملائكة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. موسى عليه السلام كان في قوة، حتى شريعته شريعة قوة. فماذا قال آدم؟ قال أنت موسى بن عمران الذي استفاق الله بكلامه وبرسالته، كم تجد أن الله كتب علي هذا قبل أن يخلقني؟ قال 40 سنة. قال أتلومني على أمر قدره الله علي؟ فحج آدم موسى فحج، أو كما قال النبي الله. طب ما هو آدم هو بيقول لنا ده مقدر علي أن أنا أعصي، يقول لك هذا ما لم يفهمه البعض، ما قال آدم هذا إلا بعد توبة، والمعصية تتكون من شقين، شق الذنب وشق المصيبة. الذنب بالتوبة يزول وتبقى المصيبة، فيجوز أن نحتج بالمصيبة لا بالذنب. آدم ما قال هذا عندما عصى وأخرج من الجنة، ما قال يا رب أنت قدرت علي بتخرجني من الجنة ليه، بل قال كما يحكي القرآن الكريم، قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالنتيجة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. يبقى تاب ولا لا؟ والتوبة تجب ما قبله، يبقى الذنب زاد، بقيت إيش؟ المصيبة. الذنب فيه مصيبة، إنك تقع في معصية دي مشكلة ودي مصيبة كبيرة. فيجوز أن نحتج على قدر الله، خلي بالك من اللي جاي ده، بالمصائب لا بالمعائب، بالمصائب لا بالمعائب، مش بالذنب. ولكن بعد توبة تقول، يعني أقول لك أقربها لك شوية، وادي زكريا أنت بتاع السويد مثلا، يعني مثلا في الماضي رحت الديسكو مرتين ثلاثة مثلا، أنا بقول مثلا أهو، ما تخافش يعني. أنا بضرب بمثل يعني، وزكريا ده حبيبي دلوقتي، ربنا تابع عليه ومن عليه، بقى طالب علم، بقى حريص على المسجد على الصلوات، بيبغض الحرام ويبغض المعاصي. يجي الوقت حسام ده عشان تنسي، يقول عامل لي شيخ، فاكر فاكر لما كنت بتروح، نقول له هنا لزكريا يقول له يا اخ الله يصلح حالك، ربنا قدر، ما تلومنيش على ما قدره الله علي. خلاص يروح حسام يقول له صح عندك حق، والله عندك الحق. ليه؟ لانه هو خلاص تاب. لكن لو لسه بيروح يقول لك ربنا مقدر علي ان انا عصاه، يا راجل عيب عليك، هو امرك بالمعصيه؟ قال لك روح الديسكو، بالله عليك هات لي ايه بتقول لي روح الديسكو، بتقول لك روح اشرب خمر، وما في ايه في الديسكو؟ في حليب ولا في ايه في الديسكو؟ في ايه في الديسكو؟ في ايه في ايه في حليب في الديسكو؟ في عصير عنب صح؟ ده ربنا حرم عليك الخمر وحذرك منه، يبقى انت اللي اخترت، فلا تلومن الا نفسك، واياك ان تحتج بالمعصيه على القدر. لكن بعد التوبه اصبحت بتحتج بالقدر على ايه؟ على مصيبه وقعت وقدرت. خلاص كده، يبقى نحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب. نعم كمل عشان
سورة الأنعام شكرا كم الآية سورة
الأنعام سورة الأنعام الآية 38
Also liebe Geschwister, wie vorhin erwähnt, machen wir weiter, indem wir die Säulen dieser sechsten Säule erwähnen. Wir haben gesagt, dass wir in der Vergangenheit darüber geredet haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala das umfangreiche Wissen besitzt über alles. Dann machen wir nun damit weiter, indem wir die zweite Säule erwähnen. Also die zweite Säule von dieser sechsten Säule. Und zwar ist der Glaube daran, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben ist. Der Glaube daran, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben ist. Man sollte festen Glauben daran haben, liebe Geschwister, Entschlossenheit im Glauben daran haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala aus seinem Wissen heraus alles aufgeschrieben hat, was seine Geschöpfe betrifft, bis zum Tag der Auferstehung. Bis zum Tag der Auferstehung. So sehen wir beispielsweise in Surat al-An'am, in Vers Nummer 38, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es gibt kein Tier auf der Erde und keinen Vogel, der mit seinen Flügeln fliegt, die nicht Gemeinschaften wären gleich euch. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Hierauf werden sie zu ihrem Herrn versammelt. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Hierauf werden sie zu ihrem Herrn versammelt. Deswegen ist es falsch, liebe Geschwister, wenn wir Geschwister hören, die über diesen Vers reden und sagen, damit ist der Koran gemeint.
wenn man hört, hier, wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Damit sagt der Sheikh, ist nicht der Koran gemeint, sondern die geschützten Tafeln bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt, hierauf werden sie zu ihrem Herrn versammelt. Dies, liebe Geschwister, zeigt das umfangreiche Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls, liebe Geschwister, sehen wir in Surat Yunus, in Vers 61, im etwas letzteren Teil des Verses, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines Stäubchen, weder auf der Erde noch im Himmel, und nichts Kleineres als dies oder Größeres. Es gibt nichts, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Ich wiederhole den Vers nochmal. Das ist der zweite Teil des Verses, Vers 61 von Surat Yunus. Und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines Stäubchen, weder auf der Erde noch im Himmel. Und nichts Kleineres als dies oder Größeres. Es gibt nichts, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Hier sehen wir, liebe Geschwister, diese Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala über die Vorherbestimmung spricht. Ebenfalls Surah Nummer 22, Surah Al-Hajj, Vers Nummer 70, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was im Himmel und auf der Erde ist? Gewiss, das steht in einem Buch, gewiss, dass es Allah ein Leichtes. Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was im Himmel und auf der Erde ist? Gewiss, das steht in einem Buch, gewiss, dass es Allah ein Leichtes. Dies, liebe Geschwister, zeigt die aufgeschrieben, die geschützten Tafeln von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles aufgeschrieben hat, was seine Geschöpfe betrifft, bis zum Tag der Auferstehung. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Stift erschaffen und hat zum Stift gesagt, dass er schreiben soll. Dass er schreiben soll, was die Vorherbestimmung seiner Geschöpfe betrifft, bis zum Tag der Auferstehung. Bis zum Tag der Auferstehung. Es gibt eine Überlieferung, in der Ali radiallahu anhu erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani dass Ali radiallahu anhu sagt, wir waren bei einer Janaza, so kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wir saßen yani zusammen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat yani einen kleinen Stock sozusagen in der Hand gehabt, einen kleineren Stock in der Hand gehabt und er ließ yani so seinen Kopf fallen sozusagen. Dies um zu zeigen, wie gewaltig diese Stellung war des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei einer Beerdigung. Und wie soll es denn nicht so sein, wo es doch die erste Stufe oder wo es doch die erste Etappe des Jenseits ist, das sogenannte Grab. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt, indem er sie angesprochen hat, für jeden von euch ist schon auch vorgeschrieben, ob sein Platz im Höllenfeuer oder im Paradies sein sollte. Und so haben sich die Sahaba radhiyallahu alaihim gewundert und haben gesagt, yani, sollen wir uns dann nicht darauf verlassen, yani, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ihnen, es ist aufgeschrieben, wo euer Platz im Höllenfeuer und wo euer Platz im Paradies sein wird. Yani, es ist schon vorgeschrieben, wo sie hingehen werden. Yani, so mag der ein oder andere glauben, warum beten wir dann überhaupt oder warum vollziehen wir die gottesdienstlichen Handlungen oder ähnliches, wenn sowieso schon aufgeschrieben ist, wo mein Platz im Endeffekt sein wird. So haben die Sahaba radhiyallahu anhum gefragt, sollen wir nicht uns darauf stützen, yani, sollen wir uns nicht darauf stützen und einfach nur dies abwarten. Und so sagte ihnen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er ihnen dieses näher bringen wollte, dass der Glückselige, derjenige, der zu den Glückseligen gehören wird, dass dieser den entsprechenden Weg der Glückseligkeit in der Dunya gehen wird. Und dass derjenige, der nicht zu den Glückseligen gehören wird, zu denjenigen, die verengt sein werden, diejenigen, die keinen guten Ausgang haben, dass diese ebenfalls diesen Weg gehen. Und dass jeder den freien Willen hat, eine auszuwählen. Dass jeder den freien Willen hat, auszuwählen und einer Überlieferung heißt es, dass dann der Umar radiallahu anhu gesagt hat, also strengen wir uns an. Damit ist gemeint, liebe Geschwister, für diejenigen, die sagen, wenn ihr sowieso schon aufgeschrieben ist, was wir machen oder wo wir hinkommen werden, dann brauchen wir eigentlich keine gottesdienstlichen Handlungen mehr zu vollziehen. Aber es ist das Verständnis, es ist ja nicht so ein kleiner Knackpunkt, damit man diese Sache versteht, weil es wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Ein kleiner Knackpunkt darin, derjenige, der zu den Glückseligen gehören wird, der wird ebenfalls in der Dunya den Weg der Glückseligen gehen. Und der Weg der Glückseligen, liebe Geschwister, ist der Weg derjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala dienen, wie er es uns vorgeschrieben hat. Und diejenigen, die einen schlechten Ausgang haben werden, sind diejenigen, die jetzt schon diesen Weg des Schlechten sozusagen ausgesucht haben, indem sie sich fern von Allahs Geboten halten und von Allahs Verboten yani nicht meiden und Allahs Verbote übertreten. Und so sagt Umar radiallahu anhu, also strengen wir uns an. Also strengen wir uns an, diesen Weg der Glückseligkeit sozusagen zu erlangen. Und ihr kennt alle die Aussage, die jetzt schon mehrmals wiederholt wurde, die Aussage von Ali radiallahu anhu, in dem ein Fragender zu ihm gekommen ist und ihm gefragt hat nach der Vorherbestimmung. Und im letzten Teil der Aussage hat er gesagt, wahrlich, das ist das Geheimnis Allah subhanahu wa ta'ala, so fragt nicht danach. Und je nachdem er ihm vorher in mehrere Gleichnisse gegeben hat, dass du es nicht schaffen wirst, diesen Weg oder dieses Meer zu besteigen, was das Wissen an Allah subhanahu wa ta'ala mit der Vorherbestimmung zu tun hat, hat er ihm im Endeffekt gesagt, wahrlich, das ist das Geheimnis Allah subhanahu wa ta'ala, so frage nicht danach. So frage nicht danach. Und das ist unsere Aqida, geehrte Geschwister, dass man den festen Glauben daran hat, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben ist und dass wir ebenfalls einen festen Glauben daran haben, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben ist und dass wir die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala nicht hinterfragen. Dass wir die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala nicht hinterfragen und nicht yani so ein falsches Verständnis haben, wie manche, die sagen, okay, dann prüfen wir halt Allah subhanahu wa ta'ala mit der Vorherbestimmung. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht derjenige, der von uns geprüft wird, vielmehr ist es umgekehrt, dass wir von Allah subhanahu wa ta'ala geprüft werden. Also ist es, wenn wir über die Aqida sprechen und den festen Glauben, dass wir einen entschlossenen Glauben an die Vorherbestimmung haben. Einen entschlossenen, festen, aufrichtigen Glauben an die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, wie es im Koran heißt, er wird nicht nach seinem Handeln gefragt und ihr werdet befragt. Dies über die Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Er wird nicht nach seinem Handeln gefragt und sie werden befragt. Nur mal um zu zeigen, wie die Gewichtung ist. Weil man sieht, dass manche sagen, okay, wenn das die Vorherbestimmung ist, dann prüfen wir Allah subhanahu wa ta'ala oder ähnliches. Wir sind es, die von Allah azza wa jal geprüft werden. Und wir haben erwähnt, dass dies der entschlossene Glaube von denjenigen ist, die die Aqida und den Iman verinnerlicht haben. Und wenn man diese beschreiben dürfte, diese Personen, die diesen entschlossenen Glauben haben, so würde man sie mit zwei Eigenschaften beschreiben. Einmal das Horchen und einmal das Tun. Wie es heißt, wir hören und wir gehorchen. Wir hören und wir gehorchen. Wir hören die Befehle und ähnliches Allah subhanahu wa ta'ala und wir gehorchen dieser Angelegenheit. Und das ist die Vorherbestimmung. Der Weg des Paradieses ist klar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer mir dient oder wer mir Gehorsam zeigt, der wird ins Paradies eingehen. Und wer sich weigert, der wird, denn sein Ausgang wird woanders sein. Okay? Wer mir gehorcht, der wird ins Paradies eingehen. Und wer sich mir widersetzt, wird ins Höllenfeuer eingehen. Und der Weg des Paradieses ist klar und deutlich. Das heißt, wenn du möchtest, dass du einen Platz im Paradies bekommst, ja, so wirst du in der Dunya schon diesen Weg der Glückseligen gehen. So handle dementsprechend. So handle dementsprechend. Und niemand zwingt dich. Denn derjenige, der hingeht und die Sünde vollzieht und ähnliches, kein Engel ist zu ihm gekommen und hat ihm einen Druck gemacht, dass er diese Sünde vollzieht, ja, damit er im Endeffekt zu den Höllenbewohnern gehören wird. Aber auch niemand ist zu euch gekommen, zu den Schülern des Wissens. Kein Engel ist zu euch gekommen und hat gesagt, heute der Sonntag, ja, der 22. im Monat um diese Uhrzeit, du musst zu diesem Unterricht gehen. Ebenfalls niemand gekommen. Aber die Glückseligen, liebe Geschwister, suchen den Weg der Glückseligkeit. Die Glückseligen suchen den Weg der Glückseligkeit. Und ihr kennt diese Überlieferung von Umar, radiallahu anhu, als der Dieb zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ich habe geklaut mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Ihr kennt diese Aussage. Ich habe geklaut, ihr kennt diese, oder? Ich habe geklaut. Die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala hat es vorhergeschrieben, dass ich klaue. Und dann hat Umar radiallahu anhu ihm gesagt, okay, und mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala hacke ich dir deine Hand ab. Weil die Folgen und die Bestrafung für den Dieb bekannt sind. Das heißt, derjenige, liebe Geschwister, der diesen Weg dann geht, der wird im Endeffekt dann diese Bestrafung finden. Er weiß, dass diese Bestrafung ist und trotzdem geht er diesen Weg, also darf man sich nicht wundern, wenn man im Endeffekt diese Bestrafung bekommt. Und genauso ist es mit dem Leben. Ja, derjenige, der die Glückseligkeit will, der geht den Weg der Glückseligkeit und derjenige, der den schlechteren Ausgang bekommt, der wird ebenfalls den schlechteren Weg gehen. Nun kommen wir zu einer Thematik, die wirklich Konzentration braucht. Und das Arabische hat sich wunderschön angehört. Das Deutsche muss man sich anstrengen, das richtig zu übersetzen damit. Das Verständnis, weil wenn man dies verstanden hat, ist sehr, sehr wichtig, was mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat. Und zwar, dass wir die Sünde nicht als Beweis für die Vorherbestimmung nehmen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, es wird in den authentischen Hadithen überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt, dass Musa und Adam alaihi salam, dass sie miteinander gesprochen haben. Und so sagte Musa ihm, alayhi salam, so sagte ihm Musa, O Adam, du bist der Vater der Geschöpfe sozusagen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich mit seiner Hand erschaffen, mit seinen Händen erschaffen und hat dir von seinem Geiste eingehaucht sozusagen. Wegen dir oder warum sind wir wegen dir vom Paradies vertrieben worden? Und so war die Antwort, ja, Adams alayhi salam verwunderlich. Er sagte, du Musa bist derjenige, der mit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat und das Wissen hat und mit Allah subhanahu wa ta'ala in direktem Kontakt stand. Weißt du nicht, dass alles schon vorhergeschrieben war, bevor die Geschöpfe erschaffen worden sind? Die Konzentration muss weiterbleiben, damit wir das verstehen. Wir sehen hier die offenkundige Aussage. Ja, das Offenkundige an der Aussage ist, dass Adam alayhi salam seine Sünde genommen hat und diese mit der Vorherbestimmung zusammengekoppelt hat. Ja? Er hat ihm gesagt, er hat eine Sünde vollzogen, aber er hat die Vorherbestimmung als Beweis genommen. Und jemand gesagt hat, das war die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Offenkundig sieht diese Geschichte, diese Überlieferung so aus, wie die mit dem Dieb, der zu Umar radiallahu anhu gekommen ist. Aber hier gibt es einen wichtigen Aspekt, den man beachten muss. Damit man das richtige Verständnis hat, liebe Geschwister, sollte man wissen, der Muslim darf die Sünde nicht dafür nehmen, um sich auf die Vorherbestimmung zu stützen. Aber was hat Adam hier gemacht? Er hat ja eigentlich genau dasselbe gemacht. Aber die Gelehrten sagen, Adam hat dies gesagt, nachdem er Reue gezeigt hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn du eine Sünde vollziehst, ja, du vollziehst irgendeine Sünde, du machst die Tauba, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, die Tauba yani, reinigt das, was vorher war. Wenn du diese Tauba gemacht hast, ist deine Sünde weg. Aber die Katastrophe, die aus dieser Sünde resultiert, die ist immer noch da. Ja, Adam alayhi salam hat, yani wie in Surah Al-Baqarah erwähnt wird, so hat er Reue gezeigt von dieser Angelegenheit. Das heißt, diese Sünde ist weg bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was ist geblieben? Was ist geblieben? Die daraus resultierende Katastrophe. Dass sie was? Dass sie vom Paradies vertrieben worden sind. Aber die Sünde ist mit der Tauba weg. Aber die Katastrophe bleibt. Habt ihr das verstanden? Die Katastrophe, die bleibt. Die Sünde ist weg. Das heißt, der Scheich erwähnt, du sagst, wenn du die Katastrophe nimmst, ja, darfst du sagen, es war die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem du die Reue gezeigt hast und dich nicht mehr auf die Sünde stützt. Aber während du noch diese Sünde vollziehst, darfst du nicht die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala benutzen. Der Scheich gibt ein Beispiel, damit klar erläutert wird. Gehen wir davon aus, der Bruder Zakaria war früher ein Disco-Gänger gewesen. Ja? Ja, Beispiel. Ja? Zakaria war früher, es ist nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Zakaria war früher ein Disco-Gänger gewesen. Dann hat er Reue gezeigt und ist weg von dieser Sünde. Aber beispielsweise, jetzt kommt Hussein und Hussein kennt ihn von früher. Das heißt, die Katastrophe ist noch da. Nein, wir benutzen Hussein, Tunsi, Hussein, die Tunesier, weil das Landsleute sind. Ja, nicht, dass man was anderes denkt, okay? Er ist sein Landsmann. Der geht nun zu ihm und sagt ihm, Zakaria, kann sich noch erinnern, damals, als du richtig einen drauf gemacht hast und in der Disco gewesen bist. Zakaria hat so Reue gezeigt von dieser Sünde. Das heißt, die Sünde ist vergeben von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was bleibt, ist diese Katastrophe, dass es noch bekannt ist. Dann sagt ihm Hussein, kannst du dich noch erinnern, damals, was du in der Disco gemacht hast? Und dann sagt ihm Zakaria, lass stecken, Vorherbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Aber nicht während er noch in dieser Sünde steckt. Habt ihr es verstanden? Das ist ein bisschen komplex, aber habt ihr verstanden, ne? Wenn du weg bist von dieser Sünde, ja, darfst du die daraus resultierende Katastrophe, ja, nehmen und sagen, es war die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, khair, inshallah und so weiter. Aber während du die Sünde vollziehst, darfst du nicht hingehen und sagen, es ist die Vorherbestimmung Allah, dass ich sündige. Yani, du bist immer noch ein Disco-Gänger, du gehst in die Disco und es kommt ein Bruder zu dir und sagt dir, hör mal zu, das ist der falsche Weg. Und du sagst ihm, nö, es ist die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, es ist nicht der falsche Weg, Allah subhanahu wa ta'ala will das so. Das ist falsch. Aber wenn die Reue gezeigt hat, die Sünde ist weg, aber das bleibt noch, dann sagst du, khair, inshallah, es war die Vorherbestimmung Allah subhanahu. Umgekehrt sind wir der Dieb, der zu Umar radiallahu anhu gekommen ist. Der ist gekommen, der hat geklaut, ja, und so weiter. Und er sagt, es ist die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat er ihm gesagt, dann hacke ich deine Hand ab mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Also ist es hoffentlich einigermaßen klar rübergekommen, oder? Inshallah.
العجيب أن إبليس لم يحتج بالقدر في أمر معصيته إبليس العدو المبين عندما عصى ربه ولم يسجد لأحد، هل احتج بالقدر وقال لربه انت قدرت علي ما اسجدش؟ والله أبدا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالمين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما قالوش يا رب أنت مقدر علي أن أنا ما سجدتش فأنا ما سجدتش، أنت مقدر علي. لا، إبليس يعلم ده، أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية. واضح؟ سبحان الله، تجد مثلا إنسانا تاركا للصلاة، يا فلان لماذا لا تصلي؟ لما ربنا يريد. سبحان الله. طيب نقول له مهلا عبد الله، الله تعالى يقول وأقيم الصلاة، ألست من هذه الأمة الخاتمة؟ يقول لك بالا طبعا من الأمة دي. طب ما بيقول لك وأقيم الصلاة بيأمرك ولا لا؟
نعم.
طيب وفي كل يوم في خمس أوقات يرفع المنادي النداء الله أكبر، يعني أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، أكبر من زوجاتك وأولادك، أكبر من عملك الدنيوي واليورو، أكبر من راحتك وكسلك وبعدك، الله أكبر الله أكبر، يعني بندهلك بيقول لك عظم الملك ونفذ أوامره، لأنه من صفاته أنه الكبير جل جلاله، الله أكبر. وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله للغاية. طيب أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، الطريق اتبع النبي الذي قال لي ولك وصلوا كما رأيتموني أصلي. طيب حي على الصلاة، تعال صل، بننده لك أهو، بننده لك ولا لا؟ إذا عايزينك ولا لا؟ طيب حي على الصلاة، طيب حي على الفلاح، ها تعال يا سيدي فوزك وفلاحك ونجاحك ودخولك الجنة هنا، تعال فلاحك هنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ها تقول لي بقى لما يريد سبحانه جل جلاله، يعني بعد ده كله مش عايزك ولا أنت اللي مش عايز؟ مين اللي مش عايز الآن؟ مين اللي تارك للصلاة؟ الله يبارك لك. بارك الله فيك يا زكريا، قال لك يعمل لي كده. يبقى أنت اللي ابن مش عايز. والقرآن يقول والله يريد أن يتوب عليكم. سبحان الله، تقول لما يريد، ما هو عايزك اهو. هو لو مش عايزك كان أنزل لك كتبا وأرسل لك رسلا وأمرك بكل طاعة وخير ونهاك عن كل معصية وشر، وتقول لي مش لما يريد؟ نقول له طب طبق هذا الكلام في دنياك. مش ممكن يطبق. قل له ربنا كتب عليك الرزق صح؟ ما تروحش تشتغل، بلاش كده يا أخي، ما مكتوب إذا كنت تطلع دكتور ولا مهندس ولا تروح المدرسة ليه بقى؟ ما تروحش لمدرسة ولا تروح جامعة ولا تدرس وهتبقى دكتور، ينفع؟ ينفع يا دي زكريا؟ قل له عدى في البيت الله يكرمك وقل له ما ربنا ربنا يريد يبقى أنا دكتور أبقى دكتور، أبقى مهندس هبقى مهندس، وما تدرسش إنك لا لازم أروح أدرس. سبحان الله، أمرك عجيب يا هذا. عشان كده نقول لك الكتابة ليست أمرا مكتوبا بلا أسباب. الله يعني الكتابة ليست أمرا مكتوبا بلا أسباب. الله خلق فيك إرادة بها يقع فعلك ولا يخرج عن قدر الله. فيك إرادة بتختار الفعل، أروح المسجد ولا ما روحش، عندك إرادة. أشرب حليب ولا أشرب خمر، إيش؟ أنت حر، أنت حر في اختيارك، بس اختيارك هيترتب عليه ثواب أو عقاب. أنا ما أجبرناكش على الاختيار، والله ما أجبرك، الملك جل جلاله، وهديناه النجدين، أدي الطريق وأدي الطريق، أدي الخير وأدي الشر، وأعناك على فعل الخير بكل الوسائل، أعطيناك آلات الإدراك والتعلم، سمعا وبصرا وفؤادا وفطرة سليمة، كل مولود يولد على الفطر، أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب، ومن بعد الرسل جاء العلماء والدعاء، وآيات الكون المحيطة بك تذكرك ليل نهار بعظمته جل جلاله، وفي نفسك الآيات تذكرك، سبحان الله، إيه اللي منعك أنك تطيع ربك؟ إذن الكتابة ليست أمرا مكتوبا بلا أسباب، في أسباب. انظر إلى قول ربك مريم في المخاض عليه السلام، شدة الألم والتعب، بتضع الآن مولودها، وكانت من قبل عندما كانت في المحراب يأتيها الرزق من عند الله بغير أسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب، كانت فين؟ في المحراب، هنا في عطاءات بلا أسباب، هنا ما دمت في الطاعة، في حاجة اسمها الكرامة للأولياء، الله يفرج كربك ويسر أمرك، أنت مقبل على ربك، فالله يعطي بأسباب كما يعطي بغير أسباب. خلاص كده؟ طيب، طب أنت لما كنت في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب، خرجت يا مريم من المحراب إلى قانون الحياة الدنيا، وفي لحظة المخاض وفي ألم شديد، طب يا رب أنا عايزة بقى أكل، نزل لي التمر، ما كان بينسي المحراب، كان بيجي بدون أسباب، كما قال المفسرون يدخل زكريا عليه السلام يجد فاكهة الصيف في الشتاء، ما كانش فيه بقى لا تكنولوجيا ولا صوبات ولا تهجين، دلوقتي ممكن بإبرة يطلع لك تفاحة ما تعرفش ده. انت متهيأ تاكل تفاح، ده مش تفاح، ده ضحك عليك، دي بلاستيك بتاع منفوخه كده شكلها تفاح، لكن فين التفاح اللي كنا بناكله ما تعرفش. المهم يعني، فكان يجد فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف. يا مريم وأنا لك هذا، انا ما جبتوش، انا ما انا المسؤول عنك، بروح اجيب لك الاكل والشرب، وانت قاعده خادمه في بيت الله، بيت المقدس، إنها منظورة للبيت، إنها تخدم بيت ربنا عز وجل. شفت النذر العجيب ده؟ من منا نذر ولده لله؟ أنا عايز ابني يبقى مش عارف إيه، عايز فيش حد كده قال ابني يطلع عالم، أنذره لله، يعلم الناس الدين والخير. يا عم الشيخ ولد هيأكلوا ايه دلوقتي العلم؟ انت شايفها، خليك شايف، عايزينه يبقى دكتور مهندس، ماشي يا سيدي خليه دكتور، وبرضه انذره لله، يكون داعيه، ايه المانع؟ يكون مهندس ولله، ايه المانع؟ فهمت يا ابني؟ مهندس وعالم في الدين، يعلم الناس الخير ويتقن عمله لله، ما يعملنيش النهارده عماره بكره تتهد على رؤوس الناس عشان غشاش ومخادع وبيسرق في ال ويمضي على عارف ال انت خبير، مش انت شكلك خبير يا زكريا. فأم مريم عليها السلام نذرت ما في بطنها لله، خلاص يبقى خادمة اهي في البيت، بيت ربنا عز وجل، فكان بيجيها الرزق بدون اسباب. طب خرجت يا مريم من محرابك لقانون الحياة الدنيا، هذا القانون الذي علمنا فيه الرب جل جلاله أن نحترم فيه قانون السببية في أسباب. عشان أبقى طبيب لازم أدرس الطب، عشان أبقى مهندس أدرس الهندسة، علشان يكون عندي أولاد يا زكريا لازم أتزوج، والذي كده أعصي القبلة يا رب ذرية صالحة. طيب إيه ده هيجي لك منين أنت مش متزوج؟ قول لي بقى هنجيب لك طفل منين أنت مش متزوج؟ هنجيبه منين؟ مش أنا مش عارف هيك. ممكن تشتري معزة ماشي، لا إيه هتجيب ابن منين بدون زواج؟ روح تزوج يا زكريا بني يا رب ذرية صالحة. طب قوم اجري هتجي لك منين الذرية وانت قاعد لي جنبي هنا بدون زواج؟ يبقى لازم تتزوج. ماشي يا زكريا؟ قول اللي جنبك الهضرة على جارك. الله يكرم الشيخ علاء اللي على جنبك ده. ماشي كده؟ طيب يبقى في أسباب. طب الآن يا مريم انت في المخاض عايزة تاكلي؟ اه طيب يقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اتعبي هزي كده عشان تنزل لك. الله طب انا مش محتاجة هزي، أؤمر يا رب النخلة تنزل لي. لا لا هنا لا، هنا هنديك قانون آخر، هنا لازم تاخدي بالأسباب. عايز ادخل الجنة تاخد بالأسباب. اطع ربك واتبع نبيك، افعل الخير ابعد عن الشر. اهو الطريق. هو صعب اه، لكن محتاج لايه؟ جهد. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. النار سهلة قوي يا سلام، اجري اعمل اي حاجة كده هتلاقيها حلوة قوي. الحرام يا وسهل زي ما انتوا في الغرب اهو. احيانا يبقى الاخ واخدني مثلا الحين محاضرة انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل ده، فاتعجب كده. والله اذكر في مره كنت عايز اقول للاخ اقف يا اخي ركب الست دي بتشاور لك، اتني ما اعرفش ان حاجه واقفين كده على الطرق يشاوروا للسيارات. انا اقول يمكن فيها في مشكله، خدها انقلها انا ما اعرف. فالاخ راح ضاحك قال لي اسكت يا عم الشيخ انت ما تعرفش حاجه، انت في اوروبا اقف لمين؟ اقول لك انت شيخ؟ اتاري دول اللي عايزوا بالله البغايا في الطريق مرميين. الحرام سهل جدا والعياذ بالله، لانها كلها شهوات وقدام منك. طيب اذا في اسباب، ادي طريق الخير صعب شويه لكن هيوصلك للنجاه للحياه الابديه الخالده اللي فيها النعيم المقيم. انما الناحيه الثانيه والعياذ بالله الشهوة يا جماعة لا تتجاوز دقائق في متعتها لكن تورث الحزن الطويل والعياذ بالله والتبعات. يا رب سلم. يبقى هنا في قانون في الدنيا اسمه قانون الأسباب لازم نحترمه. أذكر أني قلت لك البعض يتعجب يا عم الشيخ دول الإسلام فيها كده فقر وبؤس وبيك وكرب، وشوف دول الغرب هنا تقدم. قلت له ايوه يا اخي، ناس احترموا قانون السببية لازم يتقدموا. الله تعالى قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، صح كده؟ طيب العطاء الدنيوي بينزل للكل المؤمن والكافر، في ناس بيحسنوا استقبال العطاء يا جماعة، دول بيستفيدوا حتى من الشمس ويستخدموا طاقة، مية المطر بيستفيدوا منها، اللي عندنا في بلادنا تعمل وحل وطين وقرف وتبهدلنا، هو عنده كل قطرة نقد حساب هنا، يبقى لازم يتقدم. هو عنده بيطبق العدل في رعاياه ما بيظلمش، لازم يتقدم. شوف احنا في بلاد الإسلام لما تسمع كده عن بعض الأمراء يأتون من بلاد الإسلام بالملايين ينفقوها على العاهرات في الغرب، يا رب سلم. ايه اللي بتعمله ده؟ الملايين دي عندنا في بلاد الاسلام مستشفيات، المريض ملاقيش سرير ينام عليه، ملاقيش الدواء، تروح تنفق الملايين على العاهرات الفساد والإفساد، يبقى ما أحسنناش استقبال العطاء. الله أخرج لنا في باطن أراضينا الكنوز ما بنعرفش نستخرجها بأيدينا، العطاء تحت رجلينا. يجي دول الغرب البريمات من عندهم وياخدوا حاجتنا وياخدوا كنوزنا بأبخس الأثمان، ويجوها في بلادهم يصنعوها ويقطعوها ويجزؤوها ويرجعوها لنا حتة حتة بأضعاف أضعاف الأموال. يبقى خد منك إيه؟ ببلاش ورجع لك بفلوس. يبقى يتقدموا ولا لا؟ لازم يتقدموا، لازم يتقدموا. إما تسمع في بلد بلاد الإسلام كانوا فرحانين وعاملين هيصة إن أخيرا اخترعوا أستيكة. عارف إيه الأستيكة من حال بتي؟ والله العظيم عملوا عليها، عايزين دخلوها بتاعت فينيس دي. دولة اخترعت أستيكة باسمها بالألماني الأستيكة دي. تعرفها؟ شكلك مش عارفها.
غادي جومي.
غادي جومي. غادي جومي. زي العلكة، زي اللبانة بس بتاع حتة جلدة كده. وعندك في دول زي الصين وغيرها يقول لك في حاجة اسمها صناعات الأيدي القذرة، هم بيسموها كده. يعني إيه؟ المساجين المجرمين اللي قاعدين في السجون بيصنعوا طيارات. يا أخي والله أمر عجيب، والله العظيم. تحت السلم بيقول لك الصناعات اليدوية، الساعات دي، في ساعات يقول لك الأطفال بيصنعوها في الصين وقاعد في البيت، عاملين له معمل اختراع في البيت، تك تك شوية بلاستيك بيجيبهم من الزبالة، تك 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 يعمل ساعة، تك مليون ساعة منها يبعتوها لنا في بلادنا بسنت ساعة. ايه عملت سنت؟ للناس بتاعت يوم واثنين تاخدها انت تلبسها مرة. ساعة بتشتغل 24 ساعة. يقول لك صيني يا أولاد الايه. وطول ما المغفلين كتير النصابين بخير. بس ما يقدرش يجيب الساعة دي مثلا ألمانيا، يجيب لك نفس الساعة الألمانية بس ساعة. اللي بدأ لك انت في سنت في بلاد المسلمين بيبيعها هنا ب20 يورو، نفس الساعة بس دي غير دي، دي ليها عارف ليه؟ لأن في ألمانيا ناس بتحترم شعوبها، فما بيدخلش حاجة إلا بمواصفات. فهمت حاجة؟ إنما إحنا بقى عادي يعني ما حسناش استقبال العطاء. في بلاد الإسلام تجد كله عايز ينهب البلد، كله عايز ياخد ويكوش. في بلاد الغرب لا، كله منضبط في قانون، الوزير زي الغفير في الضرائب كله بيدفع، ما فيش حاجة بتيجي تحت الطاولة، عنده قانون. ويا ويلو اللي يقع تحت ايد القانون عندهم مخالف ماديا. صح يا ابني؟
نعم.
اهلا انت وقعت تعالى. انما هناك اللي بيقع بيبقى رئيس جمهورية. يا ولادي ليه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هنا مشكلة كبيرة جدا. يبقى ما تقولش لهم متقدمين لانهم احسنوا استقبال العطاء، لان في قانون اسمه الاسباب. انا احترمت الاسباب. شوفهم كده في دول الغرب شغل ليل ونهار، ماكينات الات شغاله، اتقان للعمل. زي الاخ يقول لك تبقى النهارده ماشي في الطريق ده، بالليل ماشي كده معدي بالسياره، تيجي تاني يوم بعد 3 4 ساعات تلاقي في جسر. الجسر اتعمل امتى؟ ده انا امبارح لسه معدي من هنا. الجسر كده ده كوبري يعني في كام 5 ساعات. مهم شغالين بقالهم سنة، الجسر كله متركب تك تك تك، يجي في ساعة تك بقى جسر. انت بقى مثلا عايز تعمل كوبري في بلد من المسلمين. انا اذكر يعني وانا صغير تقولوا في كوبري هتعمل المنطقة دي، بقى عندي 45 سنة لسه ما اتعملش. فين يا جماعة الكوبري ده كده هيتعمل ايه؟ وممكن يتخذ عليه 1000 ميزانية. ميزانية الكوبري والكوبري اسمها تعمل شغل ويجي اللي بعد منه ميزانية الكوبري إذا ما خدوها زمان لا في ميزانية تقعد بقى زي ما قلت لك قدام بقول لإخوة سبحان الله عندنا ميدان من ميادين الله سبحان الله كان الأول معمول رصيف حجارة عادي المحافظ ده مش يجي محافظ غيره مش عاجبه الحجارة قال لك عايزين نعمله حديد كده وشبك غير الميدان كله حوله بقى ايه كلام جميل طيب اللي بعده جه قال والله الحديد ده جماعة كده عايزين نرجعه حجارة والله العظيم هكذا رجع حجارة تاني جه اللي بعده قال عايزين بقى نشيل الحجارة دي ونعمل نافورة كده في وسط الميدان وخضرة وحدائق اتعملت نافورة وحدائق اللي جه بعده لا ده الميدان ده من النافورة والحدائق انتوا عارفين الزحام شيلوا ايه يا جماعة الميدان ده انت موتوا الميدان ده خدتوا خير البلد كله في الميدان ده وراح فين فمشكلتنا كل اللي بيجي عايز يهدم اللي قبله بدل ما يبني عليه الا من رحم ربي وعصر انما هنا لا هنا اللي بيجي بيكمل انت وصلت لفين هنا انا هكمل بعديك خطوة واثنين وثلاث وهكذا فالبلد تعمر وتعلى وتكبر مش كل اللي يجي يهدم اللي قبله ويبدأ من جديد يبقى الكتابة فيها أسباب اللي ياخد بالأسباب يا جماعة هينجو قول يا ابني الكلام الحلو ده
We have vorhin erwähnt die Vorherbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala und dass alles von Allah azza wa jalla vorhergeschrieben ist und dass man kein Recht hat sich auf die Sünde zu stützen vielmehr auf die Katastrophe So sehen wir beispielsweise sogar bei Iblis, ja, als er sich nicht niederwerfen wollte vor Allah subhanahu wa ta'ala, hat er nicht erwähnt, oh Allah, du hast mir eine vorgeschrieben, dass ich zu den Ungehorsamen gehöre, also habe ich mich nicht niedergeworfen. Vielmehr sagt er, wie soll ich mich jemandem niederwerfen, den du aus Lehm erschaffen hast und mich hast du aus Feuer erschaffen und ich bin viel besser als dieses Geschöpf. Aber trotzdem hat er nicht die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala genommen und hat gesagt, Allah, du hast mir nicht vorgeschrieben, dass ich mich niederwerfe, also habe ich mich nicht niedergeworfen. Ja? Und genau dasselbe Beispiel, was wir vorhin erwähnt haben mit der Vorherbestimmung Allah ist mit einer Person, die nicht betet. Und das ist ein Zustand, der bemerkenswert ist zu einer Person, die nicht betet. Und traurigerweise, und das ist das Schlimme, traurigerweise sehen wir viele Personen, die nicht beten, dass sie die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala dafür benutzen, dass sie nicht beten. Indem sie sagen, wenn du ihn fragen wirst, ja, wieso betest du nicht, so wird er dir antworten, Allah subhanahu wa ta'ala hat es mir nicht so vorhergeschrieben und Allah subhanahu wa ta'ala hat mir vorhergeschrieben, dass ich diesen Weg gehe und dass ich nicht den Weg der Betenden gehe. Yani ein Zustand, der wahrlich bemerkenswert ist. Und diese Person, yani diese dumme Antwort, wenn du die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala nimmst, Allah hat nicht vorhergeschrieben, dass ich bete, also bete ich nicht. Vielmehr sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir und mir und einem jeden Einzelnen, yani sobald du sagst, ich gehöre zu den Muslimen, ja, siehst du, dass dir Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt und vollzieht das Gebet. Ein Befehl von Allah azza wa jal. Ein Befehl von Allah azza wa jal und vollzieht das Gebet. Und ebenfalls hörst du, wenn du es hörst, fünfmal am Tag den Adhan, den Ruf, den Gebetsruf sozusagen, indem du gerufen wirst, yani nachdem dir Allah subhanahu wa ta'ala sagt, yani schaut mal, wie bemerkenswert der Zustand ist desjenigen, der die Vorherbestimmung nimmt und sagt, Allah hat mir nicht vorhergeschrieben, dass ich nicht bete, also bete ich nicht. Allah, Azza wa Jal, sagt dir im Koran und vollzieht das Gebet. Und dann wirst du fünfmal am Tag gerufen, indem der Adhan gerufen wird, indem es beginnt mit Allahu Akbar, indem dir Allah subhanahu wa ta'ala sagt, yani Allah ist Akbar, Allah Azza wa Jal ist größer als alles, was du hast, größer als deine Arbeit, deine Familie, deine Probleme, deine Dies, deine Besorgnis und so weiter und so fort. Allah ist größer als all dies. Allah ist größer als all dies. Dann kommt das Glaubensbekenntnis. Ashhadu an la ilaha illallah. In dem gerufen wird. Und ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt neben Allah Azza wa Jal. Das heißt, der Einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Ist Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der dich und mich erschaffen hat. Danach hörst du, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Derjenige, der dir und der mir gesagt hat, betet so, wie ihr mich habt beten gesehen. Wie ihr mich beten gesehen habt. Betet so, wie ihr mich beten gesehen habt.
So wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, so hast du und so habe ich zu beten. Also ein weiterer Befehl, dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Dann wird gerufen, Hayya ala salah, yani, als wenn das nicht alles genug gewesen wäre. Ja, Allahu Akbar und La ilaha illallah und so weiter. Hayya ala salah, kommt zum Gebet. Ein weiterer Aufruf, nachdem dir Allah sagt und vollzieht das Gebet, wirst du gerufen und komm zum Gebet. Und danach wird dir die Antwort gegeben, Hayya ala salah, wenn du diesen Weg gehst. Und wenn du den Erfolg suchst und wenn du das Paradies möchtest, so ist dies der Weg dafür, dass du diesen Weg gehen möchtest, gehen musst. Und danach kommt wieder Allahu Akbar, yani Allah ist wieder größer und ganz am Ende La ilaha illallah. Es wird ebenfalls mit den Worten des Tawhid sozusagen abgeschlossen, indem dir gesagt wird, und es gibt keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann kommt ein Dahergelaufener und sagt dir, Allah hat es nicht vorhergeschrieben, dass ich nicht bete, also bete ich nicht. Allah hat alles vorhergeschrieben und ich bete nicht, also ist das die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, also bete ich nicht. Yani eine Antwort, die wirklich an, ach ja, ich wollte was nicht sagen, aber eine Antwort, die wirklich auf den Intelligenzquotient yani deuten lässt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir ebenfalls im Koran, yani, du betest nicht und du bist in der Sünde und du benutzt dies als, du benutzt die Vorherbestimmung als Beweis dafür, wo dir noch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Allah möchte, dass ihr Reue zeigt. Und Allah möchte, dass ihr Reue zeigt. Und wieso hat er dir die Bücher gesandt und die Propheten gesandt und die Gesandten gesandt, die dir diesen Weg klar und deutlich zeigen? Wenn du im Endeffekt all dies gesehen hast, ja, die Verse im Koran, die Hadith, die Entsendung der Bücher, die Entsendung der Gesandten, diejenigen, die zu den Geboten und zu den Pflichten aufgerufen haben und von den Verboten ferngehalten haben und davor gewarnt haben, und dann kommst du und sagst, die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen bete ich nicht und vollziehe diese Sünden. Also wirklich eine kranke Antwort. Bewunderlich ist es bei genau diesen Personen, ja, die in der Religion die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala als Grund dafür nehmen, dass sie ungehorsam sind, sind diejenigen, die ihren, in ihrer Dunya, in ihrem weltlichen Leben, ja, den Asbab folgen. Wir haben eben erwähnt, derjenige, der den Weg der Glückseligkeit geht, wird zu den Glückseligen gehören. In der Dunya sehen wir, dass dieser, der sagt, der keine Asbab schafft, der sagt, es ist so vorhergeschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Bewundernswert ist, dass dieser bei seinen weltlichen Angelegenheiten genau umgekehrt handelt. Ja? Er möchte ein Arzt werden, also geht er studieren. Er weiß genau, ohne die Asbab zu machen, werde ich nicht zu meinem Doktortitel kommen. Also, es ist vielleicht von Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben worden, dass ich ein Doktor werde, aber trotzdem, ich muss studieren, damit ich ein Doktor werde. Und der andere, er sagt dir, es ist vorhergeschrieben von Allah, deswegen bete ich nicht. Aber in seiner weltlichen Angelegenheit, in seiner Dunya, siehst du, da sagt, hör mal Bruder, ich muss mich anstrengen in meinem Studium, ich will an meinen Doktortitel kommen. Und wenn er den Doktortitel hat, dann ist es die Vorherbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala. Also schafft er die Asbab dafür. Und seinen weltlichen Angelegenheiten, Studium, Arbeit, Ausbildung etc. pp. Und so weiter und so fort. Also liebe Geschwister, jetzt kommt eine Sache, die sehr oft gefragt wird. Ja, und es ist auch ein sehr komplexer Punkt und sehr komplizierter Punkt, aber man sollte wissen, und wir erwähnen es mit einem Satz, man sollte wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles mit Asbab geschaffen hat. Und er hat dir einen freien Willen gegeben. Und dein Wille geht nicht außerhalb des Willens Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat er gesagt, das ist der Weg der Glückseligkeit, das ist der Weg der Ungehorsam. Du hast einen freien Willen bekommen, das dazwischen auszuwählen. Ja, dein Kreis ist so groß, was dein Wille angeht. Das ist dein Wille. Du hast den freien Willen, den rechten oder den linken Weg zu gehen. Aber dieser Kreis, dieser Wille, ist nicht größer als der Wille Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der alles vorhergeschrieben hat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, du hast einen freien Willen. Du kannst Milch trinken oder du kannst Bier trinken. Du kannst in die Moschee gehen oder du kannst in die Disco gehen. Ja, aber trotzdem sollte man wissen, derjenige, der die Glückseligkeit möchte, geht eben den Weg der Glückseligen. Die Geschichte von Maryam, a.s., ja, sehen wir, ihr kennt diese Geschichte von Maryam, a.s., in dem Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt wird, jedes Mal, als Zakaria zu ihr hineintrat, hat er sie im Mihrab gesehen. Hat er beim Mihrab eine Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala gesehen? Hat er Essen gefunden bei Maryam? Maryam, die ihren Bauch, yani das, was sie in ihrem Bauch trägt, dieses Kind versprochen hat für den Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Jedes Mal, als Zakaria alayhi salam zu ihr reingekommen ist in den Mihrab, sie saß immer nur im Mihrab, hat er Essen bei ihr gesehen und hat sich gewundert, ja, oh Maryam, woher hast du dieses Essen? Obwohl er eigentlich für ihre Versorgung zuständig war. Er nicht Versorgung im Sinne von Allah, also ihr kennt, was damit gemeint ist. Er war ihr Bediensteter, der ihr das Essen gebracht hat, sozusagen. Ja? Jedes Mal, als er in Mihrab zu ihr reingekommen ist, hat er Essen, hat er Versorgung bei ihr gefunden und hat sie gefragt, oh Maryam, woher hast du dies? Und so sagte sie ihm, dieses wahrlich von Allah Azzawajal, und er versorgt ohne Abrechnung sozusagen. Und er versorgt gewaltig ohne Abrechnung. Und er versorgt, wen er möchte, ohne die Abrechnung sozusagen. Ja? Oder maßlos sozusagen. Weil Abrechnung nicht, dass jemand falsch versteht. Sie sagt ihm, wahrlich, das ist von Allah Azzawajal, er versorgt, wen er möchte, maßlos. Er versorgt, wen er möchte, maßlos. Das ist die bessere Übersetzung. Er versorgt, wen er möchte, maßlos. Und die Tafsir-Gelehrten, liebe Geschwister, sagen, Maryam a.s. im Sommer hatte sie Frühstück gehabt, ja, und Obst bei sich gehabt, die eigentlich nur im Winter wachsen. Und im Winter hatte sie Früchte und Obstsorten gehabt, die eigentlich nur im Sommer wachsen. Ja, und das ist die Versorgung von Allah subhanahu. Nicht wie der Sheikh erwähnt, heute ist es einfach. Ja, er geht hin, der Chemiker mit einer Spritze, ja, und ein paar Labordingen, auf einmal kommt er, bap, hast du einen grünen Apfel. Ja, und dann kommt mit irgendwelchen chemischen Produkten und hier hast du eine Banane und hier hast du eine geklonte Mandarine und so weiter und so fort. Ja, nicht das, was man früher gegessen hat. Also sehen wir, und das ist wichtig, als Maryam alayhi salam im Dienste Allah subhanahu wa ta'ala war, im Mihrab, also im Dienste Allah subhanahu wa ta'ala war, in diesem Mihrab, ja, hat sie die Versorgung maßlos von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Wie wir erwähnt haben, Früchte des Sommers im Winter, die vom Winter im Sommer. Ohne es Verb dafür zu schaffen. Sie war in der Anbetung, vielleicht war dies der Grund, aber sie war in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala und die Früchte kamen zu ihr. Als sie nun rausgegangen ist, ja, aus diesem Mihrab, in die Dunya gegangen ist, will ihr Allah azza wa jal zeigen, dass in der freien Dunya draußen andere Gesetze herrschen. Und zwar die Gesetze, wenn du Versorgung möchtest, musst du einen Grund dafür schaffen. Wenn du eine Versorgung möchtest, musst du einen Grund dafür schaffen. Und ihr seht ihr, als sie im Mihrab war, in der Anbindung Allah azza wa jal, kam die Versorgung von Allah azza wa jal frei zu ihr. Als sie rausging in die freie Welt, sagte Allah azza wa jal in Surat Maryam, Vers 25, und schüttle zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. Jetzt muss sie einen Grund dafür schaffen. Ja, die Gelehrten sagen zu diesem Vers auch, was verwunderlich ist. Yani eine Frau, die in einem schwachen Zustand ist, Allah Azzawajal befiehlt ihr, schüttel den Palmenbaum. Aber dann ist einfach nur gemeint, schaff einen Grund. Die Versorgung kommt, aber schaff einen Grund. Geh hin und schüttel diesen Baum. Ja, die Versorgung kommt von Allah Azzawajal und dann fallen die frische Datteln auf sie herab. Also hat er dir gezeigt, sobald du rausgehst in diese Dunya, musst du Gründe dafür schaffen. Und genauso ist es mit demjenigen, liebe Geschwister, der sagt, beispielsweise, um wieder zu der Person XY zurückzukommen, ich bete nicht, was Allah Azza wa Jalla nicht vorhergeschrieben hat. Ja, nee, dann kannst du ihm ja auch sagen, dann bleib zu Hause und das Essen kommt von Allah Azza wa Jalla. Bleib zu Hause und du wirst eine Frau bekommen, du wirst Kinder bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, sobald du in der Dunya bist, musst du die Asbab dafür schaffen, um die Versorgung und um die Taten dementsprechend zu vollziehen, indem du diese Asbab vollziehst. Und wir sehen verwunderlich in dieser Dunya, liebe Geschwister, Leute schaffen Asbab für ihr Untergang und andere wiederum schaffen die Asbab für ihren Erfolg. So sehen wir beispielsweise, oder wie es heißt, die Hölle ist umgeben von den Gelüsten, ja, und das Paradies ist umgeben von der Anstrengung. Ja. Und der Sheikh erwähnt, ja, eine, als er etwas neu hier war, und nur mal um zu sehen, wie die Leute ihren freien Willen benutzen, um Ungehorsamkeit zu zeigen gegenüber Allah, dass er mit einem Bruder unterwegs war, auf der Landstraße sozusagen, und er sieht Frauen, die so winken. Der Chef hat sich gewundert. Halt doch mal an, vielleicht brauchen die irgendwas von uns, vielleicht haben die eine Panne oder ähnliches, bleib doch mal hier, vielleicht brauchen die uns. Der Chef hat gesagt, die wollen was ganz anderes. Ja? Und zwar die Frauen der Prostitution sozusagen, die ihren freien Willen aussuchen. Ja? Sie möchten den Weg der Prostitution gehen und so werden sie, wenn sie nicht Reue zeigen und zurückkehren zu Allah, ebenfalls dies in ihrem Ausgang finden. Das heißt, in der Dunya in der Dunya musst du die Gründe dafür schaffen, um ein erfolgreiches oder ein nicht erfolgreiches Leben zu führen. Und so sehen wir bewunderlich und wirklich bewunderlich den Zustand, weil viele kommen und sagen vielleicht, ja, oh Sheikh, guck dir mal an, wie die Deutschen und Nicht-Muslime hier so einen gewaltigen Fortschritt in ihren Ländern haben und ihren Gesellschaften und so weiter und so. Ist kein Wunder. Warum ist es kein Wunder? Weil sie die Dunya und die Esbab geschaffen haben, um diesen Erfolg zu bekommen. Sie haben die Dunya genutzt und benutzt, um nach vorne zu kommen. Sie haben die Dunya genutzt und benutzt, um nach vorne zu kommen. Die Esbab haben sie geschaffen, um nach vorne, yani das, was der Muslim in seinem Leben, seine Religion und sein Dien und seine Dunya machen sollte, sieht man, wie die es in ihrer Dunya yani, beispiellos yani, machen, subhanallah. Yani, sie gehen wirklich voran, indem sie diese Esbab in dieser Dunya schaffen. Du siehst, dass Regen, der von Allah kommt, dass sie diesen benutzen, um Fortschritt zu erlangen. Dass sie die Sonne, dass sie die Wärme, die Hitze der Sonne benutzen, ja, für die sogenannten Solaranlagen, um im Endeffekt das Ganze umzuwandeln in Energie. Und mit dieser Energie werden Motoren betrieben und diese Motoren produzieren diese und diese Teile und diese Teile gehen das und das. Und im Endeffekt hast du ein fertiges Teil. Warum? Weil sie die Esbab geschaffen haben, um den Erfolg in der Dunya zu bekommen. Und dass sie die Dunya genutzt und benutzt haben. Ja, du siehst, chinesische Insassen im Knast sind vielleicht in der Lage, ein Flugzeug zu bauen. Im Knast. Und du siehst, wie der Muslim ja, stolz darauf ist, wenn er irgendwas Kleines macht und ich brauche ein Patent dafür und wobei die anderen Gesellschaften und Länder ihn schon lange überrollt haben. Herr Scherer, wir bewundern dich in unseren Ländern und das kann ich wirklich auch nur von mir geben, ich verrate nicht, aus welchem Land ich bin. Aber das kann, du gehst im Sommer in den Urlaub, du siehst eine Baustelle, du siehst sie im nächsten Monat wieder. Im nächsten Jahr siehst du sie wieder. Und dabei ist es nur eine simple Brücke oder ähnliches. Etwas, was sie hier über Nacht machen, wie der Chef erwähnt, ein Bruder hat ihm erzählt, yani die eine und selbe Strecke, die er immer fährt, auf einmal über Nacht war eine Brücke da. Warum? Weil sie vielleicht schon 5 oder 10 Jahre vorher planen und die Konstruktion, ja, und die Statik und so weiter und die bauen das Teil schon zusammen, so wie sie da hinkommen und sie machen es nur drauf und das Ding ist fertig. Aber in unseren Ländern, du siehst, der Minister, der jetzt kommt, der sagt, hier über diesen Fluss müssen wir diese Brücke bauen, dann kommt der andere, nee, diese Brücke ist schlecht, wir machen lieber einen Garten hin, dann kommt der andere, nee, dieser Garten ist schlecht, wir machen doch lieber eine Brücke hin und kein Fortschritt. Du siehst, dass man immer wieder auf der einen und selben Stelle tappt, sozusagen. Warum? Weil man die Dinge nicht benutzt hat, um diese Esbab zu schaffen, um Erfolg zu erlangen in dieser Dunya, was sowas angeht. Und ebenfalls siehst du, wie alles so schön yani geregelt und organisiert ist bei ihnen. Yani der Beamte bezahlt seine Steuern, genauso wie es derjenige von der Müllabfuhr macht, genauso wie es der hohe Politiker macht und so weiter und so fort. Diese Gleichberechtigung. Warum? Weil sie nach vorne kommen möchten. In unseren Ländern siehst du derjenige, der vielleicht ein bisschen an Macht hat, ja, der bezahlt nichts, der gibt unterm Tisch, nee, er nimmt unterm Tisch und macht so und macht so und macht so. Und deswegen sehen wir traurigerweise, man kann nie verallgemeinern, ja, aber deswegen sehen wir traurigerweise, dass der Zustand in islamischen Ländern yani weit, weit hinten ist im Vergleich zu dem Zustand der Länder, die, in denen wir leben oder in den westlichen Ländern. Warum? Weil sie diese Esbab geschaffen haben in ihrer Dunya, um Erfolg zu bekommen. Ich sage in ihrer Dunya, nicht für ihre Akhira, sondern für ihre Dunya, den Grund und die Esbab geschaffen haben, um zum Erfolg zu kommen, um den Erfolg zu erlangen.
هناك أنواع من التقديرات. فعندنا التقدير بين أو في يوم القبضتين وعندنا التقدير العمري وعندنا التقدير السنوي وعندنا التقدير اليومي. أنواع من الكتابة تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل وأرى المقام قضاك فإن شاء الله إن قدر البقاء. وكان اللقاء نقف تفصيلا مع أنواع التقديرات وحقيقة يعني إحنا خلاص رمضان على الأبواب فأود أن نعطيكم يعني خلال رمضان بوزة بلغة الأمان لنعود إن شاء الله لدروس ثلاثة الأصول والأربعين النووية بعد رمضان إن شاء الله تعالى لأن رمضان له برامج أخرى في التدريس إن شاء الله نعطيكم عطلة خلال رمضان لإعداد برامج أخرى إن شاء الله
So wenn der Sheikh, was das Vorhergeschriebene von Allah subhanahu wa ta'ala betrifft, so ist dies weiterhin unterteilt, yani was das tagtägliche Vorgeschriebene, was das Jahres und so weiter, yani wirklich noch verschiedene Details. Ihr seht, die Themen sind sehr wichtig, also muss man wirklich dranbleiben, um das Thema, das komplexe Thema der Vorherbestimmung zu verstehen. Aber wir sehen, dass die Zeit yani knapp geworden ist, so würden wir yani hier anhalten, beim nächsten Mal weitermachen. Der Sheikh erwähnt, auch für die Geschwister, die im Livestream verfolgen, die Schwestern, die unten zuhören und die Brüder, die hier oben zuhören, dass wir haben dieses Programm jetzt schon seit längerem, dass der 35. Vortrag, ja, der 34. So werden wir inshallah im Monat Ramadan eine Pause davon legen. Ja, für den Monat Ramadan eine Unterbrechung geben, sodass wir nach dem Monat Ramadan wieder zurückkehren zu diesem Unterrichten, weil es im Ramadan wieder ein spezieller anderer Unterricht reingeben wird. So sehen wir uns inshallah dann. Ist der nächste Sonntag schon Ramadan? Ja? Ist der nächste Sonntag schon Ramadan? Samstag oder Sonntag? Dann ist das heute der letzte Unterricht inshallah. Am Ramadan werden diese Unterrichte ausfallen und nach Ramadan wird es wieder weitergehen. Barakallahu fikum für das Zuhören. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.